Kein Erfolg ist eine Absicht. Der Podcast von Markus Mensch, dem mehrfach ausgezeichneten Marketing-Experten. Für alle, die nicht irgendwelche, sondern die richtigen Marketing-Entscheidungen treffen wollen.
Der Weg von unserem nächsten Interviewpartner und nicht Speaker ist kein Zufall gewesen, sondern wirklich das Ergebnis ganz bewusster Entscheidungen. Von Mut und dem Vertrauen in die eigene Intuition. Er kommt aus dem klassischen Handel, aus Zahlen, aus Strukturen, aus Wachstum. Und er hat sich ganz bewusst für die Welt der großen Weine entschieden. Mit Projekten wie 1000 Weiß ist er Teil einer internationalen Genusskultur, die heute wirklich in der Spitzengastronomie angekommen ist. Wer war schon mal bei Gordon Ramsay essen? Bei Gordon Ramsay in New York zum Beispiel ist ein Wein für über 2000 Dollar von ihm auf der Karte. Jetzt wird es ein fantastisches Interview geben, und zwar mit ihm und Markus. Und die beiden sprechen darüber, wie man zu seiner eigenen Marke wird. Warum Netzwerke tragen, warum Leichtigkeit im Business kein Widerspruch zu Verbindlichkeit ist. Und deswegen jetzt einen ganz kräftigen Applaus bitte für Guido Gottwald und Markus Mensch.
Wow, was für eine Szenegröße hier bei uns. Also erstmal vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich bin total geehrt, bitte.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung in meine Heimat der Oberpfalz.
Haha, yeah. Ich dachte mir, wenn wir schon hier sind, dann müssen wir immer lokale Größen haben. Wir waren letztes Jahr schon hier. Da hatten wir auch eine lokale Größe und dieses Jahr auch. Und lustigerweise immer geht es um das Thema Genuss. Ich glaube, ist auch ganz, ganz wichtig. Wer von euch mag gerne Wein? Wer mag keinen Wein? Okay, gut, interessant. Mal gucken, ob wir die umstimmen können. Wer dich noch nicht kennt, wie kann man dich am besten in einem Satz beschreiben?
Ein Genussmensch durch und durch, wie man unschwer erkennen kann.
Ich glaube, dass es wenig Menschen gibt, die in deiner Nische, in deiner Szene tatsächlich so einen Personal Brand haben wie du. Aber für was steht deine Marke eigentlich?
Naja, die Marke muss man sich erarbeiten und aufbauen. Und das funktioniert natürlich am besten mit ehrlicher Passion. Und der Weinbereich, das Thema Wein, gerade in Deutschland, ist ja ein nicht leichtes. Eine Frage in die Runde. Was denken Sie denn, wie viele Weine in Deutschland in Prozent verkauft werden, über 5 Euro die Flasche, ohne der Gastronomie? Was ist der Anteil der Weine in Deutschland ohne Gastronomie über 5 Euro die Flasche? 15? 10? 3? Wie? 40? Wow! Es sind sage und schreibe 7,2%. 7,2% über 5 Euro inklusive Steuer. Wer ist der größte Weinhändler in Deutschland? Wenn man Aldi, die beiden zusammenrechnet, dann ist es Aldi. Und wenn man sie separiert, ist es Lidl.
Das ist schon spannend. Das ist schon schockierend, ne?
Und das wollte ich nur als Einleitung geben, um vielleicht ein bisschen die Welt aufzuzeigen, denn das Weinthema ist natürlich, und man hat es ja bei der Abstimmung gesehen, wer gerne Wein trinkt. 90% der Befragten trinken gerne Wein. Sofort mit dem Zusatz, oh, ich habe aber keine Ahnung. Das heißt, es ist sofort Respekt, es ist sofort eine gewisse Distanz da, die man eigentlich lösen muss. Wein ist ein wunderbares Genussmittel, und sollte für jedermann zugänglich sein. Und jetzt komme ich auf deine Frage. Mir ist vor vielen Jahren nachgesagt worden, ich war 10 Jahre hier in Regensburg bei Charivari, Restaurantkritiker, Weinexperte, im Bayerischen Rundfunk, Weinexperte. Und uns begleitet auch ein kleiner Exkurs in die Sommelier-Schule. Ich bin durchgefallen, aber nicht wegen des Weins, sondern wegen Calvados und Whisky. Und seitdem mag ich das auch nicht mehr. Aber trotzdem irgendwann zum Bayerischen Weinpapst erkoren worden im ZDF von der Andrea Balsche und seitdem ist mir das auch irgendwo haften geblieben. Und man sagte mir nach, dass ich eine Weinsprache spreche, die Spaß macht. Vielleicht nur ein bisschen mit Entertainment versehen und nicht diese verkopfte, versnobte Sommelier-Sprache. Ich glaube, das ist nicht mehr zeitgemäß. Wenn ein Sommelier, ja, Sie dürfen ruhig reagieren. Auf jeden Fall. Wenn ein Sommelier oder Gastgeber sich wichtiger nimmt als der Gast an dem verkauften Produkt, da ist irgendwas schiefgelaufen.
Ich finde, das kann man auch adaptieren auf alle Produkte. Ich glaube, dass man sich auf gar keinen Fall wichtiger nehmen sollte als den Kunden.
Das ist generell in allen Dienstleistungsbereichen und natürlich auch in allen Produktnischen so, dass man auf Augenhöhe ehrlich, respektvoll mit seinem Produkt und vor allem mit seinem Kunden umgehen sollte.
Du hast ja eine eigene Weinbrand, 1000 Weiß, meiner Meinung nach ein genialer Marketing-Move. Erzähl doch mal, wie ist dieses ganze Thema entstanden? Also bist du da hingestanden und hast gesagt, das wird jetzt eine Marke, das wird einfach top und es ist irgendwo auch ein Teil deiner Personenbrand auch. Wie ist das entstanden?
Also es war nie die Absicht, ein Brand zu entwickeln, sondern ich bin jetzt am 1. Oktober diesen Jahres 30 Jahre in der Weinbranche und sowohl als Berater für Weingüter, als natürlich klassischer Importeur, Distributeur und auch ein bisschen Marketing und Brandmanagement tätig. Aber diese Idee 1000 Weiß entstand tatsächlich vor 20 Jahren und es ist keine Brandabsicht gewesen, sondern es ist ein Weingut, das sich zusammen in Form einer Fläche mit einem der renommiertesten, bestbewertetsten Winzern Österreichs gegründet habe. Das ist Karl Fritsch aus dem Wagram, ein Fünf-Sterne-Winzer und der Vorreiter der Biodynamie im Weinanbau. Und wie mag es anders sein? Klar, bei einer, zwei, drei Flaschen Wein kommen dann irgendwo die kreativen Phasen und die Idee letztendlich nach der fünften Flasche, wir wollten irgendwas machen, was keiner braucht und jeder haben möchte. So ist die Idee entstanden. Wir haben uns dann natürlich ausgeschlafen, sind in den Keller gegangen am nächsten Tag und haben ein Cuvée gemacht, das eigentlich mit dem Terroir, also mit der Herkunft, mit dem Weingut der üblichen und klassischen Rebsorten dieses Gebietes nichts zu tun hat, haben küvettiert. Küvettiert heißt, man mischt halt ein bisschen was zusammen, bis passt. Und haben dann tatsächlich eine Cuvée geschafft, die wir dann erstmal verdaut haben und noch eine Woche nachverkostet haben. Dann haben wir sie zu Falstaff geschickt. Das ist einer der renommiertesten Weinfachmagazine Österreichs, mittlerweile auch in Deutschland. Und haben sofort für dieses Gerät 96 von 100 Punkten bekommen. Das war der erste Jahrgang 2006 und wir hatten noch überhaupt keine Idee oder Namen, wie das Ding heißen soll. Und dann, klar, es sollte nicht der Kommerz, das ist wirklich so, im Vordergrund stehen, sondern die Passion. Und daraufhin haben wir gesagt, was machen wir? Wir haben eh nicht so viel. Lass uns mal 1000 Magnumflaschen machen nur für die ganze Welt. Und dann haben wir zugleich einen Namen, 1000 Flaschen, 1000 Weiß, Weißwein war, ein Cuvée aus Chardonnay, Grüner Veltliner und Weißburgunder. Mittlerweile hat sich das Cuvée natürlich ein bisschen verändert, haben auch ganz puristisch das Etikett bauen lassen, mehr oder weniger, unsere beiden Fingerabdrücke drauf, 1000 Weiß drauf, haben keinen Wert auf irgendwelches Packaging und Design gelegt, haben dann aber für das Packaging noch den internationalen Etikettwettbewerb gewonnen in London für den ersten Jahrgang. Und so ist die Geschichte entstanden.
Wow, wow, wow. Aber lass uns doch mal ganz nochmal für die Teilnehmer zusammenfassen, was das Thema OBC-Strategie angeht. Das heißt, wir haben auf jeden Fall, das Produkt ist im Vordergrund. Weil wir wissen, wenn wir kein gutes Produkt haben, tun wir uns später natürlich schwer. Wir haben hier absolut, meiner Meinung nach, ein absolutes Unikat. Wir haben Personal Brand mit reingehabt, mit dem Fingerabdruck. Das war unique, das war einmalig, anders als all die anderen. Und natürlich dann ganz klar Award Marketing in den verschiedensten Bereichen. Ich finde, da hast du schon relativ viel Marketing richtig gut umgesetzt.
Unbewusst.
Unbewusst. Aber ich sag mal so, unbewusst ist ja manchmal trotzdem bewusst. Woher kam das alles? Welche, wenn du hast ja gesagt, du warst im Fernsehen, Radio, kam das daher? Woher kommt dieses Gespür für Markenentwicklung und dieses Gefühl auch, was der Konsument gerne hätte?
Das Gespür kommt natürlich von der Expertise und von der Erfahrung. Ich sagte, ich bin jetzt 30 Jahre im Weinbusiness und habe natürlich auch mit den sogenannten Raubrittern Geschäfte gemacht, die solche Weine verkaufen, wie ich sie vorhin abgefragt habe, unter 5 Euro in 36 Ländern. Zu meinem 50. Geburtstag hat man mir in der Laudatio erklärt, ich hatte in 36 Ländern 150 Millionen Flaschen Wein verkauft. Sie müssen jetzt nicht nachrechnen, ich habe nicht pro Flasche einen Euro verdient, gell? Und das heißt, ich habe natürlich ein gewisses Gespür für Charakteristika von Weinen und gewissen Zielgruppen. Und mein Vorteil war auch mir mit in die Weinwiege gegeben, dass ich 30 Jahre lang mich sowohl für den klassischen Lebensmitteleinzelhandel interessiert habe, bis vor 5 Jahren, da habe ich die Gesellschaft verkauft, und auch für die Sterne- und Spitzengastronomie. Das war in unserer Sommelierszeit damals noch schwierig, weil das eine mit dem anderen nichts zu tun haben durfte und das war auch nicht gern gesehen. Und dann geht es eigentlich darum, die Zielgruppe, das Sinusmilieu, wie es heute heißt, zu entdecken auf einer gewissen Geschmacksebene. Wir sprechen da im Weinbereich auch von Trefferquoten, aber nicht das Produkt verfälschen. Herkunft muss bleiben, Charakteristik muss bleiben und nur durch die Zusammensetzung der Rebsorten oder dem Spiel der Hölzer im Keller eine gewisse Trefferquote von den Weinen am Gast zu erreichen.
Sehr gut, sehr gut. Wenn wir mal jetzt überlegen, also ich glaube schon, dass du als Person verkaufst. Du hast ja gesagt, du hast die ganzen Kontakte aufgebaut, hast Kundenpflege betrieben und hast das ja, ist das immer größer geworden. Das heißt, die Menschen haben dir vertraut.
Absolut.
Absolut. Das heißt, deine Personenbrand ist dadurch ja schon entstanden. Wie, unterm Strich, wie hast du Geld gemacht? Also man muss ja am Ende des Tages, müssen wir alle Rechnungen bezahlen. Wie hast du dieses Know-how, dieses Netzwerk dann genutzt, Produkte oder auch deine eigene Produktentwicklung weiterzuentwickeln?
Naja, tatsächlich durch auch den Zusammenschluss mit den richtigen Personen oder Persönlichkeiten zusammen. Am besten auch gemeinsame Expertisen, die sich miteinander vertragen. Aktuelles Beispiel, ich hab seit 3 Jahren eine Gesellschaft mit Alexander Herrmann, die Herrgott heißt, weil wir vor 3 Jahren gemerkt haben, dass nicht nur wir geile Typen sind, sondern auch geile Namen haben, Herrmann und Gottwald. Und wir seit einem Jahr online auf dem Markt sind, sowohl im gehobenen LEH auf dem Markt sind, in der Gastronomie auf dem Markt sind und jetzt seit Ende letzten Jahres auch die ersten Anfragen von Lizenznehmern für die Marke Herrgott da sind. Das heißt, schon die Passion und die Persönlichkeit dann nochmal geboostert mit sinnvollen Synergien und anderen Persönlichkeiten. Ich meine, Alexander Herrmann in diesem Beispiel bringt die Expertise mit, natürlich mit seinem Bekanntheitsgrad in Deutschland, mit seiner Expertise auf dem Teller, ich mit meiner Expertise im Glas und offensichtlich finden es die meisten gut, was wir tun.
Sehr schön, sehr schön. Das ist ja in der Marketingsprache Influencer-Marketing. Man holt sich Menschen, die auch eine Reichweite haben und kombiniert das Ganze. Wie oft hast du das schon gemacht?
Naja, ich bin zwar in der Gesellschaft mit Alexander Herrmann ein sogenanntes Young Startup mit 58 und dieses Influencer-Tum mache ich professionell seit einem Jahr mehr oder weniger mit einer Performance-Agentur aus Österreich auch und insofern ist die Antwort der Frage, professionell beschäftige ich mich seit einem Jahr mit klassischem Influencer-Tum über die bekannten medialen Plattformen.
Sehr cool. Ich finde es einen total schönen Einblick, weil meiner Meinung nach, glaube ich, warst du schon Influencer vom ersten Tag an.
Da gab es die Kanäle noch nicht, genau. Aber Influencer war natürlich eine andere Art und Weise und Form des Zeigens der Persönlichkeit und des Tuns.
Was war dein größter Durchbruch, wo du gesagt hast, boah, ab jetzt habe ich laufen gelernt?
Da gab es viele, aber einer, der mit einer ziemlich bekannten Persönlichkeit stattgefunden hat, war vor knapp 7 Jahren, als ich mich mit Thomas Gottschalk zusammengetan habe und ihn gefragt habe, ob er Lust auf ein Weinthema hat. Und das wurde sofort von seiner Seite bejaht, da gab es auch kein Management dazwischen. Wir waren dann beim Essen, zum Essen in Baden-Baden verabredet und ich war ziemlich nervös, muss ich sagen, denn das war für mich eine immer noch eine Legende, mit der ich groß geworden bin, mit der ich aufgewachsen bin. Und ich erinnere mich noch an das erste Treffen in Baden-Baden, da hatte ich die Hosen ganz schön oder ziemlich gestrichen voll, so vor dem ersten persönlichen Treffen. Aber der Vorteil war, das war zu der Zeit, als er sich neu verliebte. Und das heißt, er war total entspannt, total easy und hat mir das alles ein bisschen genommen. Kurzum, wir haben uns ziemlich schnell geeinigt. Er wollte wissen, was ich mit ihm vorhabe. Natürlich war die Kohle auch wichtig. Und für uns dann als Herausforderung war klar, wir mussten eine Brücke schlagen. Was hat denn Thomas Gottschalk mit Wein zu tun? Eigentlich genauso viel wie Günther Jauch. Weil viele denken, was Günther Jauch im Handel gemacht hat, war von seinem Weingut. Für die, die wissen, dass er ein Weingut hat, war es aber gar nicht. Sondern er hat seine Marke hergegeben für eine große Fabrik, für die große Industriekellerei und war auch ziemlich erfolgreich. Und das heißt, da war irgendwo eine Verbindung da. Zu Gottschalk musste ich die irgendwo herstellen. Und war ziemlich einfach dann auch eben durch Wetten, dass. Wir haben sofort diesen Slogan Wetten, der schmeckt. Dann Easy Going, seine Art, Easy Drink Weine und dann die Verbindung irgendwie noch generell zur Herkunft der Weine. Und da ist mir dann natürlich in den Sinn gekommen, seine Lieblingswahlheimat Kalifornien. Und somit war das Baby geboren. Wir haben kalifornische Weine gemacht, hinter dem Slogan Wetten, der schmeckt. Easy Wines, Easy Drinking Wines. Und wir haben uns dann den richtigen Partner gesucht, das war in dem Fall Netto Discount und waren so mutig, dass wir für 6,99 diese Weine verkauft haben. Das ist 2,5 Mal mehr, als Netto für eine Flasche Wein bekommt, inklusive Mehrwertsteuer. Und wir haben uns in einer Nische bewegt, denn zur damaligen Zeit hatten kalifornische Weine einen Marktanteil von 6% in Deutschland im Lebensmittelhandel. Die Planmenge für 2 Jahre waren 300.000 Flaschen und wir haben 680.000 Flaschen verkauft. Also es hat funktioniert, aber es war klar, es war von vornherein klar, dass es ein sogenanntes One-Hit-Wonder war und eben keine Nachhaltigkeit mit sich zog. Aber das war für mich schon so ein kleiner Meilenstein, auch, der auch ziemlich publik gemacht wurde, da ein bisschen Geschichte geschrieben zu haben.
Du bist ja schon so eine Marketingmaschine, wenn ich das so sagen darf.
Ja.
Ja, schon. Ja. Ich glaube, du weißt auch schon grob und genau, was alles so nötig ist, um das zu erreichen, was man, glaube ich,
ja, will. Die Parameter sind mittlerweile bekannt.
Hau doch mal so einen roten Faden raus, wo du sagst, also wenn du jetzt was vorhast, dann solltest du die 4, 5, 6 Punkte beachten.
Definitiv Passion. Und die Passion war eigentlich mein Leitfaden die letzten 30 Jahre im Weinbusiness. Ich habe mir nie morgens was vormachen müssen. Ich habe mich nie motivieren müssen. Natürlich waren Gespräche bei großen Einkäufern im Lebensmittelhandel etwas unangenehmer als bei Sommeliers in der Sternegastronomie oder auch Termine in den Weinkellern, um die Cuvées zu machen. Also für mich ist die Passion der Antrieb, der Motor, die Motivation, einfach glücklich, zufrieden sein zu können, das zu tun, was mich anspornt und mir einfach Spaß macht, mein Hobby, mein Beruf und alles in einem ist. Dann ist es ganz klar eine aufrichtige, ehrliche Umgehensweise mit meinen Partnern. Die Partner sind natürlich meine Winzer, meine Lieferanten, meine Kunden, und manches Mal natürlich auch durch eine gewisse gutmütige Art ein bisschen daneben gegriffen, aber das gehört dazu. Ich glaube, nach der Passion ist einfach aufrichtige, ehrliche Augenhöhe im Umgang mit seinen Partnern wahnsinnig wichtig. Und ich glaube dann, wenn man dann auch ehrlich ist mit seinem Produkt, und das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, gerade in einem Genussmittel, das ja keiner so richtig beurteilen kann. Es ist ja alles subjektiv. Ja? Es gibt bei Blindweinproben, wir haben 10 Probanden für eine Weinprobe da, der eine riecht einen Pfirsich raus, der andere einen Apfel, der andere einen Erdbeer und irgendeiner ein Teer, weil ich schon mal irgendwo gelesen habe. Und das Geile ist, jeder hat recht. Ja, denn Geschmack ist subjektiv. Das ist natürlich schon ein gewisser Bonus bei diesem Genussmittel Wein, aber ich glaube trotzdem, das Produkt auch nicht zu verfälschen. Denn in diesen Preissegmenten, wo ich vorhin erzählt habe, so bis 2,99, das hat nicht mehr viel mit Wein zu tun. Also da passiert schon viel bei BASF. Und wenn du dann in solchen Weinindustrien auch durch die Läger gehst, tatsächlich so, auch diese Farce zu denken, wenn Wein bio ist oder organic, seit 2003 sind da Mittelchen erlaubt, da fällt überhaupt nichts mehr ein, von gezüchteten Weinzuchthäfen, die dann noch chemisch unterstützt werden dürfen. Warum? Weil es halt nichts kosten darf. Und das echte Bio im Wein, als kleiner Hinweis, ist Biodynamie. Das ist das einzig echte, ehrliche Bio. Das ist Kuhscheiße in Kuhhörnern, wird vergraben, kommt als Kompost wieder raus, wird mit Kamillentee, Brennnesseltee, verschiedensten Tees zu gewissen Mondphasen bei extremen Winzern vermischt und das ist das Einzige, was erlaubt ist zum Düngen und sonst nichts. Das ist das ehrliche Bio, das ist Biodynamie und ich glaube auch diese Verfälschung der Produkte, ehrlich mit dem Produkt umzugehen, was ich dann natürlich auch in einer gewissen vertraulichen Art und Weise als Zuspruch meiner Kunde aufbaue, ist ja ganz was anderes als so ein One-Hit-Wonder, wo ich sage, das schmeckt einmal, aber dann nimmer, weil irgendwas passiert oder weil es mir einfach keinen Spaß macht. Ich meine, ein Beispiel noch, du musst mich bremsen. Gell?
Bitte, bitte, wir haben Zeit.
Ein Beispiel noch, der meistverkaufte Rotwein Italiens in Deutschland ist was? Jawohl! Primitivo ist ein trockener Wein aus Italien, richtig? Ja. Kein Primitivo ist trocken. Aber schreibst es drauf, sauften keiner mehr. Jeder Primitivo muss nämlich vom Konsortio nach Gesetz mindestens 12 Gramm Alkohol haben und die richtig geschmeidigen und süffigen haben bis 18 Gramm Alkohol. Würdest es, sonst darf eine Primitivo mit der Klassifizierung bezeichnet werden. Und das sind letztendlich Geräte, die natürlich künstlich aufgezuckert werden, das ist so dieses Geschmeidige, dieses Samtige, diese extreme Frucht und dann vielleicht noch ein bisschen vom Holz begleitet haben, aber du saufst ein Glas, dann bist du satt, dann hast du keine Lust mehr, dann bist du platt. Und ein guter Wein, der tänzelt am Gaumen, der animiert den Gaumen, der sorgt für einen Speichelfluss, für einen Trinkfluss, dass du nochmal ein Glas machst, nochmal ein Glas machst und nochmal ein Glas machst. Das ist guter Wein. Und der muss nicht immer 50 Euro kosten, sondern sowas kriegt man auch für einen Zehner.
Geil, geil, geil. Ich muss ganz ehrlich, da brauche ich erstmal einen Schluck. Okay, was hast du noch für Tipps?
Naja, ich glaube, das sind so drei Ebenen, wo sich dann noch vieles dazwischen mit abspielt, so kleine Nuancen. Aber ich glaube, die Passion steht über allem drüber. Ehrlich umzugehen mit meinen Partnern und natürlich mit dem Produkt. Und das ist es letztendlich.
Okay.
Und der Rest kommt von selber.
Jetzt habe ich hier ein sehr geiles Produkt für dich.
Ja.
Und du sagst, es ist der Hammer.
Ja.
Und alles, was du gerade gesagt hast, trifft zu.
Ja.
Wie startest du die Kommunikation?
Naja, ich würde erstmal mit der Kommunikation dahingehend anfangen, herauszufiltern, wer ist denn meine Zielgruppe dafür für okay. dieses Produkt. Und dann würde ich schon zielorientiert vorgehen und würde, wir haben ja vorhin in kurzer Zeit auch ein bisschen was gelernt, gell, was auch ich nochmal mit aufnehmen kann, dass ich versuche, mein Produkt gerade in meinem Bereich, verkosten zu lassen. Das sind ja die ehrlichsten Verkaufsmittel seit 30 Jahren und heute noch. Ich liebe es, vor so versammelter Mannschaft, übrigens, es geht auch bis 400 Personen, Weinproben zu machen. Maxi Riedl und ich machen Wein und Glas manchmal zusammen. Auch Wahnsinn. Ich meine, ich werde es leider nicht mehr erleben, meine Kinder vielleicht noch, dass in Deutschland eine Glaskultur an den Tag gelegt wird. Was glaubt ihr denn, wie der gleiche Wein aus 6 verschiedenen Gläsern schmeckt? Unfassbar. Dann Temperaturkultur. Das heißt, ich würde versuchen, mein Produkt so persönlich wie möglich an meine Zielgruppe langsam mich daran oder mich vorzutasten, natürlich durchprobieren. Und das ist das Schöne bei uns. Ich hätte jetzt ein Problem mit Damenbinden oder mit Rasenmäher oder mit Stricknadeln. Da würde ich mich schwer tun. Aber dieses Genussmittel Wein, wo ich ja so einfach übermitteln kann, da muss man ganz quaff und das Entertainment überhaupt nicht dazu. Lass doch das Produkt erstmal für sich sprechen, weil ich habe ja vorher schon ein bisschen was investiert in das Produkt und dann kann ich noch Hilfe leisten. Jetzt sind wir wieder beim Sommelier. Ja, der kann es da kaputt reden. Aber erstmal das Produkt sprechen lassen. So würde ich vorgehen.
Und um es mal umzusetzen, das ist bei der Dienstleistung das Gleiche. Das Produkt ist Dienstleistung oder Produkt. Und wir haben alle auch als Coaches, Berater, Dienstleister das gleiche Thema. Wir machen auch die Verkostung. Das ist die Speech, das ist das Webinar, das ist das Event. Das ist im Endeffekt die gleiche Kostprobe an die Zielgruppe. Also bitte transformiert das auch gleich da rein. Was machst du jetzt, wenn ein Produkt scheitert? Ist es schon passiert?
Naja, scheitern ist...
Ladenhüter?
Nein, Ladenhüter gibt es nicht. Also es gibt dann schon so einen Snobby-Spruch, wenn Wein nicht ankommt oder nicht schmeckt, dann sagen wir halt immer, den verstehst du nicht. Aber ansonsten ist es schon so, dass einfach die unglaubliche Vielfalt der Weinwelt so viel hergibt, dass ich ja zum einen eigene Produkte mache, also einmal diese Weingutsbeteiligung mit Karl Fritsch, der 1000 Weiß, dann wir unsere Philosophie in unserer Vertriebsgesellschaft für die Gastronomie haben, dass 50% der Weine in unserem Sortiment sind alles Weine, die ich selber mache. Das heißt, ich fahre zu renommierten Weingütern, ich meine, nicht, dass jetzt einer vor euch da bei Weingüter anruft und sagt, ich möchte im Keller meinen eigenen Wein machen. So einfach geht's nicht. Also wenn du 30 Jahre im Business bist, ein gewisser Name ist ja da. Ich fahre in die Keller, küvetiere die Weine selber. Und das heißt, ich habe ein Unikat, auch mehr oder weniger. Das heißt, meine eigene Cuvée. Bin dann in diesem Bereich, wo wir uns aufhalten. Wir sind so unterm Radar in der Distribution der Gastronomie in Deutschland, machen so ungefähr 400.000 Flaschen national in der gehobenen Gastronomie und haben halt dieses Problem der Vergleichbarkeit nicht. Und dann wieder auf deine Frage vorhin, dieser Punkte des Erfolges, dass ich mir Synergien aufbaue mit Top-Weingütern, weil man macht nie einen Fehler, küvetiert einen eigenen Wein und macht dann wie auf so einem Hochzeitswein irgend so ein blödes Etikett drauf, wo du nicht siehst, wo das Ding herkommt. Also für mich ist der Partner des Weinguts wahnsinnig wichtig, weil es eine Reputation ist. Und dann mein eigenes Cuvée zu machen. Und diese Welt ist so vielfältig, dass für jeden was dabei ist. Ja, also Ladenhüter gibt es in dem Bereich nicht. Wenn ihr nicht schmeckt, nehmen wir den nächsten. Ja, wir haben ja ein großes Sortiment.
Ist dir schon mal was richtig missglückt, wo du sagst, bah, da habe ich einen Dreck gelangt, egal was. So einen richtigen Fail, wo du sagst, ah, Mist, in den letzten Jahren.
Ja, ich... richtig gefloppt eigentlich sogar. Mit einem sehr guten Freund von Arnold Schwarzenegger, der aus Recklinghausen stammt, hatte ich die Idee, vor ein paar Jahren einen Wein zu machen. Das war sein erster großer Erfolg, namens Gladiator. Und das war ein Flop vor dem Herrn. Der Wein war mega. Die Geschichte war mega. Der dafür ausgesuchte Kunde war mega, aber der Protagonist kam nicht so gut an, wie wir das letztendlich erwartet haben. Ich möchte keinen Namen nennen, es war Ralf Müller. Und der Endverbraucher bzw. der Bekanntheits- oder beliebte, der Bekanntheitsgrad ist ja da, aber der Beliebtheitsgrad hat letztendlich dieses Projekt zum Scheitern gebracht.
Ab welchem Zeitpunkt ist das aufgefallen? Wenn man so diese ganze Spanne sieht, ab welchem Punkt hast du gesagt, so jetzt, das muss ich absteigen, jetzt muss man die Sache beenden?
Ne? Naja, das ist ganz einfach. Es gibt ja da Kontrakte, die gemacht werden. Und dann gibt es letztendlich Planzahlen für verschiedene Zeiträume und die Istzahlen. Und wenn die dann so weit voneinander entfernt sind wie die Sonne vom Mond, dann wird es Zeit, dass man Gespräche führt und das Ding letztendlich stoppt. Obwohl ein Kontrakt theoretisch eingehalten werden müsste, aber wir dann auch, Loyalität ist vielleicht auch noch was zwischen diesen Säulen, was da passt. Weil ein Kontrakt ist abgeschlossen, dieser Kunde hätte die Menge nehmen müssen. Was habe ich davon, wenn er diese Menge nimmt und mir dann in Zukunft für weitere Zusammenarbeit Steine in den Weg legt? Also haben wir den aufgelöst vorzeitig und arbeiten heute noch zusammen.
Ich habe die Frage ganz bewusst auch gestellt, weil ich kenne immer wieder Unternehmer, die im Endeffekt einen toten Gaul zu Ende reiten. Und die reiten und die reiten und die verstehen gar nicht, dass es eigentlich schon vorbei ist. Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, auch zu gucken, wann ist es vielleicht gut, einfach auch was aufzulösen und zu sagen, hey, vielleicht beim nächsten Projekt. Guido, auf was dürfen wir uns bei dir in nächster Zeit freuen? Gibt es irgend so ein Special Sneak Peek, was du uns schon mitgeben darfst?
1000 Weiß nehmen wir jetzt tatsächlich ernster, mein Partner Karl Fritsch und ich. Also wir haben 2006 den ersten Jahrgang gemacht. Wir haben nicht jedes Jahr den Wein gemacht, auch wieder dieses Qualitätsbewusstsein. Scheiß Jahrgängen haben wir gesagt, wir verzichten darauf, wir machen es nicht. Also es gab in den 19 Jahren 4 Jahrgänge, wo wir keinen gemacht haben. Wir haben immer zwischen 95 und 98 Punkten bei Falstaff bekommen und waren 5-mal sogar bei Falstaff hatten wir die Auszeichnung Bester Weißwein Österreichs in der Kategorie Cuvée. Und wir hatten 2015 ein Übernahmeangebot eines unbekannten Gastronomen aus Sylt, dessen Name ich jetzt auch nicht nennen werde, von der Sansibar der Säckler. Und wir haben das Angebot abgeschlagen und es war wirklich höchst interessant und lukrativ, aber wir haben es als unser Baby bezeichnet, wo wir einfach, es ist vorhin gesagt worden, bei Gordon Ramsay in New York kostet die Magnum $2000 auf der Karte, das ist richtig. Aber da hat der Gordon Ramsay 80% und wir 20%, nur dass es auch jedem klar ist, gell? Und wir werden tatsächlich in diesem Jahr 1000 Weiß die Gesellschaft etwas strukturieren. Es gibt bisher keine Struktur, weil wir natürlich in der glücklichen Lage waren, noch nie 1000 Weiß verkaufen zu müssen, sondern es ist so, der wird verteilt und es sind so jedes Jahr zwischen 70 und 90 Kunden weltweit auf Warteliste. Es kriegen auch Neukunden maximal 12 Flaschen zugeteilt und werden im nächsten Jahr, wir haben neue Flächen beim Fritsch im Wagram, also das Wagram, wo er herkommt, der 1000 Weiß ist zwischen Krems und Wien, genau in der Mitte und das Weinanbaugebiet heißt Wagram, wir werden im nächsten Jahr einen Zweitwein noch dazu bauen und und werden uns eine Performance-Agentur holen, weil das Ziel ist auch, dass wir momentan 90% 1000 Weiß an die Gastronomie verkaufen weltweit, aber wir möchten mehr Endverbraucher erreichen. Weil auch ein Endverbraucher letztendlich ein Recht auf so einen geilen Wein hat. Ja, und das Ziel ist klar, mit Alexander Herrmann durchzustarten, mit Herrgott. Wir haben auch eine Anfrage noch bekommen letztes Jahr im Herbst von einem, wie heißt das heutzutage? Man schaut ja nicht mehr Fernsehen, man schaut jetzt so
Streaming.
Stream-Dings da. Den Namen darf ich jetzt wirklich nicht nennen, die da an einer Staffel interessiert sind, weil das offensichtlich ziemlich spannend ist, wenn ein Weinmann und ein Sternekoch durch die Lande reiten und ein bisschen in Weingüter schauen oder irgendwo anders hinschauen.
Herzen, wow, das ist ja sehr, sehr cool. Da freuen wir uns drauf. Guido, zum Abschluss eine Frage. Was ist für dich Erfolg?
Erfolg ist für mich in erster Linie tatsächlich Erfolgsmeldungen mit den liebsten Menschen in meinem Leben gesund teilen zu dürfen. Und da ich kein Heuchler bin, ist die Kohle natürlich als zweites fast genauso wichtig.
Vielen lieben Dank. Ich sage, wow. Also Guido, ich bedanke mich herzlich für deine Zeit, für die Einblicke, für die interessanten geheimen Geschichten, die du mit uns hier schön geteilt hast. Ich glaube, wir haben, also jeder von euch hat doch mindestens ein Ding aufgeschrieben, was ihn weitergebracht hat, oder? Hand hoch. Auf jeden Fall. Also super geile Learnings dabei. Du hast eigentlich genau das unterstrichen, an was wir die letzten zwei Tage gearbeitet haben. Und es ist so schön, von jemandem erfolgreichen wie dir hier auch ein bisschen was zu lernen und vielleicht auch motiviert zu werden. Danke dir.
Ich fühle mich geehrt und vielen herzlichen Dank für die Einladung, lieber Markus, und Ihnen allen noch einen wunderschönen Kongress-Meeting, Network-Meeting und einen schönen Ausklang, und vielleicht sehen wir uns mal wieder.
Dein Applaus.
Das war Kein Erfolg ist eine Absicht, der Podcast von Markus Mensch. Werde aktiv für dein Marketing. Bewirb dich jetzt für ein kostenfreies Strategiegespräch auf markus-mensch.de.